Meine Lieben, jedes Herz sehnt sich nach der Liebe Gottes. Diese Sehnsucht erfahren wir vor allem dann, wenn wir die Schutzbedürftigkeit eines Menschen wahrnehmen, wenn wir spüren, hier in dieser Welt sind wir ständig im Kampf, ständig Versuchungen ausgesetzt, ständig neu zur Entscheidung gerufen, und die Schätze, die wir schon erworben haben, die wir entdeckt haben, die gilt es zu bewahren, zu beschützen. Und über diesen Schutz möchte ich ein bisschen mit euch nachdenken. Ein kleines Beispiel, unser Valeri. Er ist schon vor vielen Jahren zu uns gekommen, halt auch so ein Beispiel, wie jemand durch seinen Alkohol alles verloren hat. Und in seiner Not hat er sich an uns gewandt. Wir haben ihn aufgenommen in unserem Sozialzentrum. Es ging eigentlich lange Zeit sehr gut. Aber dann konnte er einfach mit seiner Krankheit nicht mehr umgehen. Wir haben es dann versucht im Krankenhaus. Wir mussten ihn am Ende aus dem Zentrum entlassen. Und er hat mich so angefleht. Wo soll er denn hin? Man muss sich vorstellen, wir können in unserem Sozialzentrum, das eigentlich sehr offen ist, die meisten arbeiten irgendwo in der Stadt, wir suchen für alle ganz einfache Arbeiten. Viele sind Wächter, viele sind Hofkehrer, aber sie verdienen ein Geld und wohnen bei uns fast kostenlos. Alle geben, wenn sie Geld verdienen oder eine Rente bekommen, im Monat 1.000 Rubel für die Unterkunft und für die Verpflegung. Wenn man bedenkt, dass 70 Rubel jetzt zurzeit 1 Euro ist, dann sind es 15 Euro. Das ist zwar kein großes Geld, aber es verleiht unseren Leuten eine gewisse Würde. Und jeden Monat gibt es eine feierliche Übergabe dieses Geldes, wo genau festgehalten ist, wer die 1.000 Rubel gegeben hat. Dann tue ich vor allem das Unterschreiben und dann sage ich manchmal, wenn Sie wüssten, wie sehr ich das Geld liebe, und dann küsse ich diese Übergabe, dass Sie spüren. Also, wir nehmen das ernst, dass Sie da ein Zeichen setzen und etwas von Ihrem auch abgeben. Ja, und der Valeri, der musste einfach verstehen, wenn er da in die Apotheke rennt und solche, das ist richtiger Spiritus, wenn er den da besorgt, dann kann er nicht bei uns bleiben. Und wenn das mit dem Krankenhaus nicht funktioniert hat, dann können wir ihn nicht halten. Ja gut, obwohl das überhaupt nicht so zu uns passt, habe ich dann gesagt, ja, dann versuchen wir es mit diesem Schutz in Jaiva. Das ist gut gegangen. In Jaiva hat er sich gut eingefügt, fest gearbeitet mit den Tieren. Also das ist schon ein Mann in einem fortgeschrittenen Alter. Das heißt, in Russland ist es mein Alter, gut. Und er kam dann zurück, weil er gesagt hat, jetzt ist er wieder stark, hat nicht lange gedauert, wieder dasselbe. Dann sage ich, jetzt kann ich nichts mehr tun. Ich habe ihn beschützt hier, solange es ging. Ich habe ihn beschützt in Jaiva. Und dann lebt er tatsächlich auf der Straße. Und letztes Mal, als unsere Gruppe aus Deutschland bei uns war, zur Einweihung in Rybinina, da haben wir so eine Führung durch unsere Stadt gemacht. Und haben wir auch diese bisher einzige orthodoxe Kirche besucht. Das ist auf dem Krankenhausgelände eine Holzkirche, geweiht dem heiligen Lukas, Arzt, aber nicht der Evangelist, der war auch Arzt. Nach diesem Evangelisten hat dieser Heilige den Namen bekommen. Das ist ein russischer Heiliger, ein Arzt, 1877 geboren, Wojna Jasinecki heißt sein Familienname, polnische Abstammung, Adelsgeschlecht, ist Arzt geworden und hat dann zuerst gearbeitet am Baikalsee, dann hat er Verantwortung bekommen in Taschkent, dann kam er danach auf die Krim, und er hat also geheiratet, 4 Kinder. 1923, da war schon die Revolution, da hat er im Glauben so tiefe Erlebnisse bekommen, dass er Mönch geworden ist und sich heimlich zum Bischof hat weihen lassen. Und dann hat er zuerst als Arzt weitergemacht, hat er selber einen Tumor bekommen, war dann in St. Petersburg, hatte dort eine Vision. Bei der Vision hat ihn Gott darauf aufmerksam gemacht, dass er einen geistlichen Weg eingeschlagen hat. Dann hat er versucht, es wieder beides miteinander zu verbinden. Und das Ganze wurde zu einem dermaßenen Kreuzweg zwischen Verfolgung, Einsperren, Verhaftung, Wiedergefängnis, dorthin in die Verbannung, ein Hin und Her sein ganzes Leben bis nach dem Krieg. Manchmal die verrücktesten Begründungen. Einmal wurde er eingesperrt, da hieß es, also, da wurde ein Professor umgebracht, ein Medizinprofessor. Da war er beteiligt, wegen seinem religiösen Fanatismus, weil dieser Professor, der hätte den Beweis geliefert, dass man auf materialistischer Grundlage einen Toten zum Leben erwecken kann. Kommunisten, offiziell im Gericht begründet, aus religiösem Fanatismus wollte er diesen Beweis verhindern und war beteiligt an der Ermordung dieses Professors. Also hat man wieder eingesperrt. Immer wieder brauchte man Ärzte. Er war ein Chirurg von ganz hoher Qualität, hat dann diesen Jahren ein Buch veröffentlicht, da hat ihm sogar Stalin einen Preis verliehen, wie man mit Chirurgie eitrige Wunden heilen kann und solche Dinge. Ja, dann sein Leben weiter nach dem Krieg. Er hat auf der einen Seite mit den Bischöfen zusammengewirkt, auf der anderen Seite als Arzt gearbeitet, bis er 1956 ganz blind geworden ist und trotzdem noch als Bischof in Simferopol auf der Krim die heilige Liturgie gefeiert hat. Und 1961, da bin ich geboren, da ist er gestorben. Dieser heilige Lukas, der wurde so richtig dann bekannt aufgrund der vielen Wunder, die an seinem Grab passiert sind und bis heute passieren. Das ist unglaublich. Da sieht man, dass dieses ganze Leben ja dann den Beinamen bekommen, Lukas der Bekenner. Und dieser Lukas, dieser Arzt, ist jetzt in höchsten Ehren. Und die russische Bevölkerung ruft ihn an. Einer unserer Pfarrer der Orthodoxen in Beresniki hat mir vor einigen Jahren schon so eine wunderschöne Ikone dieses heiligen Lukas gebracht in die Kirche. Und als er mir Glückwünsche überbracht hat zu Weihnachten und zu Neujahr, das als Geschenk mitgebracht. Jetzt hängt er in unserer Kirche, zwar ein bisschen im Vorraum, aber ich habe sie aufgehängt, auch obwohl es ein orthodoxer Heiliger ist. Wir haben da kein Problem, das anzuerkennen. Hier ist Heiligkeit. Wie hat dieser Arzt sich eingesetzt? Vollkommen sich da aufgeopfert, im einerseits wirklich die Hingabe an die Kranken, um die zu heilen, zu schützen, und auf der anderen Seite dieses Bekenntnis als Mönch und als Bischof. Und jetzt diese Heiligsprechung und natürlich die Verehrung, das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Und diese Holzkirche auf dem Gebiet des Krankenhauses in Beresniki hat man diesem Arzt Lukas geweiht. Und da wollte ich unseren Leuten aus Deutschland diese Holzkirche zeigen. Und als wir da reingehen zur Führung, sehe ich unseren Valeri auf dem Hof gleich nach der Eingangstüre sitzen, so einen aufgeblähten Kopf. Man hat gemerkt, also der hat es nicht mehr lang und bettelt um Geld. Dann habe ich mich zu ihm runtergebeugt und ihn begrüßt und angefangen zu sprechen. Und dann hat er gefragt, ob er denn nicht doch wiederkommen dürfte. Da konnte ich nicht mehr anders. Da hören wir da diese Führung von dem Arzt Lukas. Da hören wir diese frommen Geschichten von dem Diakon Wladimir, der mir sehr gesonnen ist. Der hat dann die Führung gemacht. Und dann beim Rausweg dieses Gespräch habe ich einfach gesagt, dann soll er kommen. Er ist dann gekommen und seitdem geht alles gut. Gott sei Dank. Er, wie ein Heiliger wandelt er, sucht zwar Arbeit, hat er noch nicht gefunden, aber er macht jede Nacht zu den schwierigsten Stunden die Nachtanbetung und Jetzt möchte ich zwei Begegnungen schildern mit ihm. Die eine Begegnung oder das eine Ereignis. Wir hatten also unsere Runde am Abend und haben über den Glauben gesprochen. Und da sollte halt auch jeder wieder etwas sagen, wie er das sieht. Und da kam er an die Reihe. Und dann sagt er nur, Vater Erich, ich bin doch ein Kätzchen, das noch blind ist. Ich kann doch nichts sagen über den Glauben und über Gott. Und das hat er ein paar Mal wiederholt. Katjonak, ich bin doch ein Kätzchen, das noch blind ist und noch gar nichts sieht. Tja, das hat alle gerührt, sein Bekenntnis. Ich bin doch ein Kätzchen. Jetzt ist wieder einige Zeit vergangen. Und dann kam ich da nachts in die Kapelle, wo er die Anbetung hat. Und dann, da tun wir uns immer segnen. Und dann hat er so ein bisschen was versteckt, wie wenn es ihm gar nicht so angenehm wäre, dass ich jetzt da sehe, was er da liest. Dann habe ich ihn gefragt. Dann sagt er, ja, ich kann es ja mal anschauen. Dann ist es so ein Büchlein, russisch-orthodoxes Büchlein über die Gottesmutter. Das beginnt so mit dem Akathistos, Akathist, die Gottesmutter. Und dann hat er mir erzählt, jetzt, wo er dieses Büchlein liest, zum ersten Mal geht ihm auf die Liebe Gottes. Es ist interessant. Über dieses Büchlein da, über die Gottesmutter, über diesen Lobpreis auf die Gottesmutter, geht ihm auf etwas vom Geheimnis Gottes und er spricht von der Liebe. Angerührt von der Gottesmutter, er hat mal ein bisschen erklärt, dass er eben daran hängen geblieben ist, dass er spürt die Liebe durch die Gottesmutter. Das ist auch ein eigener, wie soll man sagen, Urok, sagt man bei uns. Eine ganze Unterrichtsstunde, die ich da erhalten habe, nur diese kurze Begegnung in der Kapelle. Wir bemühen uns, wir halten da Vorträge, gescheite Vorträge. Und er sagt, das nützt ja alles nichts, ich bin doch ein Kätzchen, ich bin blind. Und dann nimmt er so ein Büchlein von der Gottesmutter zur Hand und dann geht ihm das Geheimnis Gottes auf. Und er spürt durch die Liebe der Gottesmutter den lieben Gott. Also er beginnt langsam zu sehen. Ich habe mir danach Gedanken gemacht. Und ich möchte mal ganz kurz das so darstellen. Wenn es um den Schutz geht, dann denkt man ja oft an die Angriffe des Teufels. Vor denen muss man sich schützen. Der Teufel möchte alles zerstören, was uns gut tut. Und das Reich Gottes aufzubauen, wenn er vom Reich Gottes nur hört oder nur ahnt, dann wird er ja ganz wuchtig und tut alles, um das zu verhindern. Und der Schutz, den brauchen wir tatsächlich. Es ist am Anfang schon beim heiligen Paulus, wo er die erste Missionsreise macht, verkündet Jesus Christus. Und es wird spürbar, jetzt sind die ersten Christen, die ihr Herz geöffnet haben, die ersten Gemeinden wachsen. Sofort die Konfrontation, dass der Teufel sein Gesicht zeigt, die Auseinandersetzung mit dem Bösen, das der heilige Paulus abwehren muss und zeigt, Jesus Christus ist stärker. Das, was da sofort aufbegehrt, keine Angst, Jesus Christus ist stärker. Wenn wir in die Geschichte weiterschauen, als es dann darum ging, nicht nur die Gebiete zu missionieren, wo es überall auch Juden gab, Diaspora-Juden, wo es überall Anknüpfungspunkte gab vom Alten Testament her, sondern wo dann die Missionierin beginnt vom heidnischen Europa, das Abendland, das dann christlich geworden ist. Da ist der heilige Erzengel Michael selber in die Geschichte eingetreten und hat auf dem Monte Gargano, da im Osten Italiens, sich angeboten, man kann sagen, nicht nur als Schutzpatron der Kirche, sondern auch wie so ein Bannerführer, der Mission vorausgeht und den Weg frei macht für die Verkündigung des Evangeliums. Die Kirche hat es nach langem Hin und Her verstanden. Was will da Gott? Dass dieser Erzengel in die Geschichte der Kirche eintritt. Er war bekannt als Schutzengel dem Volk Israel. Und jetzt ist es neue Volk Gottes, die Kirche. Und der Papst erkennt dann ihn an als Schutzpatron der Kirche. Wir kennen die Engelsburg, da wurde dann die Statue da draufgestellt, eigentlich das Hadrians-Mausoleum von diesem römischen Kaiser, als Ausdruck dafür, wir haben dieses Angebot angenommen. Und als dann die Benediktiner ausgesandt wurden, dann nach England und überall zu missionieren, überall die ersten Kirchen waren dem heiligen Erzengel Michael geweiht. Das haben sie mitgenommen. Ein Schutz, die Verteidigung, die Abwehr gegen die ganzen Angriffe, wenn der Teufel nicht zulassen will, dass hier das Reich Gottes aufgebaut wird. Und bis zum heutigen Tag, als Papst Leo XIII. Diese Visionen hatte, dass der Teufel Macht bekommen wird auf der Welt, so wie er es noch nie hatte, da hat er dieses Gebet zum heiligen Erzengel Michael formuliert, wo Johannes Paul II. Sagte, bis zur Liturgiereform war das vorgeschrieben, dass die Gläubigen das nach jeder heiligen Messe beten. Und es sei nicht verboten. Und er hat es empfohlen, weiterhin zu machen. Und Papst Franziskus, noch ein bisschen lockerer, als Johannes Paul II. Zum ersten Mal über den Teufel gepredigt hat, waren unsere Zeitungen voll. Alle betrachteten das als Sensation. Der Papst spricht über den Teufel, glaubt, dass es den gibt und spricht davon in einer Katechese. Papst Franziskus hat bei der ersten Predigt schon vom Teufel gesprochen. Der spricht so viel, da kommen unsere Medien nicht mehr mit. Jetzt kann ich auch ganz frei darüber sprechen. Also, und er sagt auch, wir sollen dieses Gebet beten. Und wir brauchen diesen Schutz. Und wir brauchen den heiligen Erzengel Michael heute mehr denn je. Und wir verstehen natürlich sofort, wenn wir reinschauen in die Offenbarung, der heilige Erzengel Michael war ja derjenige, als einer der größten Engel, Luzifer, noch vor der Erschaffung der sichtbaren Welt, als die Engel erschaffen waren und dann von Gott zur Entscheidung gerufen wurden. Gott hat ihnen sein Geheimnis geoffenbart, dass er Mensch werden will. Und da sagt Luzifer, einem solchen Gott, der nicht Natur annehmen will, die niedriger ist als unsere Natur, einem solchen Gott will ich nicht dienen. Und wendet sich ab und mit ihm eine große Schar von Engeln. Und es war ja Michael, der dann ausruft, Michael, wer ist wie Gott? Und es hat eine zweifache Bedeutung. Das ist einerseits wie ein Stoß Luzifer in den Abgrund. Und auf der anderen Seite die Hinwendung zu Gott. Ich bin bereit, Gott anzuerkennen. Ich bin bereit, ihn anzubeten, ihm zu dienen. Und es ist selbstverständlich, dass die kirchliche Tradition immer verstanden hat, genau das ist die Aufgabe des heiligen Erzengels Michael und aller heiligen Engel unter seiner Führung. Auch wenn er nicht der höchste Engel ist. Aber Gott hat, wie Paulus schreibt im Galaterbrief, alle Engel ausgesandt, um den Menschen zu dienen auf dem Weg zum Heil. Und in diesem Dienst ist der heilige Erzengel Michael der Anführer aller heiligen Engel. Und wenn er da so viel zu sagen hat, da verstehen wir, warum wir uns an den heiligen Erzengel Michael wenden und sagen, wir brauchen den Schutz. Aber jetzt möchte ich mit meiner Frage kommen. Wenn wir die Offenbarung des Johannes lesen, die ja auch viel von dem heiligen Erzengel Michael bringt, dann heißt es ja da, sicher, Jesus hat den Teufel besiegt mit Tod und Auferstehung. Aber dieser Sieg muss jetzt in der Geschichte von uns angewendet werden. Jesus muss uns als Sieger sehen, die von ihm diese Macht empfangen. Und wenn es keine Kirche gibt, keine Gläubigen, dann ist Jesus am Kreuz umsonst gestorben. Der Teufel wird bis zum Ende der Welt versuchen, sein Reich zu errichten. Der wird bis zum Ende der Welt versuchen, alles, was Liebe ist, zu zerstören. Er wird bis zum Ende der Welt versuchen, die Würde des Menschen anzugreifen. Und er heißt Satan, das heißt Widersacher, wird sich allem entgegenstellen, was Gott plant. Also, und dann lesen wir in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 12, dieses große Zeichen. Die Frau mit der Sonne umkleidet, Mond unter ihren Füßen, Sterne um ihr Haupt. Diese Frau ist es, die die Aufgabe hat, in der Geschichte dem Teufel entgegenzutreten, als er den Krieg der Kirche erklärt, als er sich aufmacht, um die Kirche auszulöschen. Er macht sich auf den Weg, dieses Instrument des Heils zu zerstören. Und da ist es die Aufgabe Mariens, die Gläubigen wie ihre Kinder unter ihre Fittiche zu nehmen, zu schützen und sie zu befähigen, dass sie am Ende den Teufel besiegen. Das erinnert natürlich schon an diese ganze Geschichte von Genesis her. Die Frau, die dem Satan den Kopf zertritt. Es ist Jesus Christus, der den Teufel besiegt hat. Sein Erlösungswerk. Aber Maria befähigt die Gläubigen, den Geboten Gottes treu zu bleiben, Jesus treu zu bleiben, Jesus nachzufolgen und befähigt sie damit, mit Christus Sieger zu werden. Und in diesem Sinn, in der Geschichte, in dieser Auseinandersetzung, ist Maria die Aufgabe übergeben, der Schlange den Kopf zu zertreten. Sie ist der Schutz. Sie ist derjenige, der berufen ist, den Sieg zu erringen. Und dann lesen wir in der Offenbarung des Johannes dieses Lied des Sieges. Und warum erzähle ich das jetzt? Das möchte ich euch auch ans Herz legen. Gott erkennt den heiligen Erzengel Michael in seiner großen Würde an und überträgt ihm die hohe Aufgabe, alle Engel anzuführen in diesem Kampf zwischen Gut und Böse. Und trotzdem hat er Maria, der Gottesmutter, die Aufgabe gegeben, in der Geschichte den Sieg herbeizuführen. Das ist doch interessant. Er hätte genauso das dem Erzengel Michael übergeben können. Nein, er hat es der Gottesmutter übergeben. Und ich möchte fast meinen, es hat damit zu tun, er möchte uns die Augen dafür öffnen, was ist denn der größte Schutz? Was ist denn das, was den Teufel wirklich vertreibt? In dem Herzen Mariens, in ihrer mütterlichen Sorge um ihre Kinder, in ihrer mütterlichen Liebe, spiegelt sich am reinsten und am klarsten die Liebe Gottes wider. Gott mit seiner väterlichen Liebe, und wenn er Maria erwählt hat als Mutter seines Sohnes, als seine Mutter, dann ist es selbstverständlich, dass dieses Herz Mariens die ganze Fülle der väterlichen Liebe aufgenommen hat und am schönsten widerspiegelt. Die ganz reine, da ist die Liebe doch weder durch die Erbsünde noch durch irgendeine Sünde eingeschränkt. Und es ist diese Liebe, die Gott durch den Sieg offenbaren will, in ihrer Macht, in ihrer Schutzfunktion. Es ist ein Weg, wie Gott seine eigene Liebe offenbaren möchte. Wenn wir das so sehen, dann möchte ich mit euch noch ein bisschen weitergehen, dass wir diesen Schutz ein bisschen betrachten. Wenn wir so ein bisschen in der Neuzeit lesen, wie denn dieses marianische Zeitalter geprägt ist, wenn die Gottesmutter in Fatima einlädt, ihr unbeflecktes Herz als Geheimnis zu entdecken, dann stellt sie ihr unbeflecktes Herz vor als Zufluchtsstätte. Und in dem Büchlein der Marianischen Priesterbewegung, da ist immer so die Rede davon, es ist wie eine Sündflut, die wir heute erleben. Damals Noah, der dort die Arche baut, und alle halten ihn für verrückt. Der muss ja da wochenlang gearbeitet haben. Aber er hat geglaubt, er ist auf diesen Schutz angewiesen. Und dann ist er in die Arche hineingetreten mit dem Vieh. Seine Familie hat es überlebt, die Sintflut. Alle anderen sind der Sintflut zum Opfer gefallen. Und da wird es so erklärt, heute, da gibt es auch eine Sintflut. Eine Sintflut an Schmutz, an Angriffen gegen den Glauben, die alles lächerlich macht, sodass die Kinder in der Schule sich schon nicht mehr getrauen, überhaupt sich zu Gott zu bekennen. Einen solchen Angriff auf alles, was irgendwie christlich und göttlich ist. Wer kann in dieser Sintflut überleben? Welcher Glaube wird Bestand haben? Und da bietet die Gottesmutter ihr unbeflecktes Herz an, wie eine Arche Noah für unsere Zeit. Und wer da eintritt, der wird im Glauben stark bleiben. Der wird den Glauben nicht verlieren und lädt uns ein zu dieser Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Auch das ist eine ganz besondere Offenbarung Gottes. In Fatima heißt direkt, Gott selber will die Verehrung meines unbefleckten Herzens begründen, will dieses Geheimnis bekannt machen. Und wieder möchte ich sagen, was ist denn der Schutz? Es ist die mütterliche Liebe Mariens, in der sich nicht anderes widerspiegelt als die Vaterliebe Gottes. Gott selber hat diesen Weg gewählt und seine Vaterliebe nimmt den Glanz der mütterlichen Liebe Mariens an. Es ist so, dass wir verstehen, wer im Glauben stark bleiben will. Aber es geht nicht nur um diesen modernen Glaubensabfall. Wisst ihr, das wird noch Ausmaße annehmen. Wir meinen, wir hätten schon die Talsohle durchschritten. Das ist noch lange nicht so. Das wird noch so ein massenhafter Abfall vom christlichen Glauben, von der Kirche. Da werden die ganzen Worte, die man so hören war, am Ende bleibt nur noch übrig eine arme betlehemitische Kirche. Und aus dieser kleinen Schar, wie so ein kleiner Baumstumpf Isais, da wächst und blüht eine neue Kirche heran. Dieselbe Kirche, aber geläutert, durch diese Heimsuchungen gereinigt. Das gilt es schon ernst zu nehmen. Und da darf man dieses Angebot des unbefleckten Herzens nicht so leicht auf die Seite schieben. Und da werden noch viele draufkommen, dass alle Programme und die ganzen Synoden und alles nichts nützt, wenn man dieses Angebot der Vaterliebe Gottes ausschlägt. Ich hoffe ja nur, dass dieses 100 Jahre Fatima, dieses Jubiläum, das jetzt vor der Türe steht, dass das einen Ruck verleiht der ganzen Kirche und dass wir wieder begreifen, wer nicht in die Arche Noah eintritt, wie soll er denn in der Sintflut Bestand haben? Aber es geht nicht nur um diese ganz aktuelle heilsgeschichtliche, kirchengeschichtliche Auseinandersetzung. Ich möchte noch ein bisschen eingehen auf diese Frage Schutz menschliches Herz. Jedes Herz sehnt sich nach der Liebe Gottes. Und was sind es denn für Güter, die geschützt werden müssen? Und da möchte ich sagen, es ist so naheliegend, es ist so klar und dennoch ist es so notwendig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Das erste Gut, das ich nennen möchte, das nennt die Bibel Frieden. Zum Beispiel des Benediktus, wir haben jetzt das immer am Morgenlob gesungen. Die Kirche betet es jeden Morgen, wie Zacharias ausruft, jetzt ist diese Zeit angebrochen, wo der Herr einen starken Erlöser schickt, der uns befreit und rettet. Und dann geht es immer mehr auf diesen Gedanken, von der Höhe her leuchtet auf das Licht des göttlichen Erbarmens, das uns von unseren Sünden befreit, um uns zu erleuchten in dieser Finsternis, in diesem Tal des Todes, um uns zu lenken auf den Weg des Friedens. Das ist das letzte Wort, auf das geht alles zu. Weihnachten, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Jesus hat nicht versprochen, dass er uns das Kreuz abnimmt, Aber er hat uns versprochen, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und die Bibel versteht Frieden als das, was jeder Mensch braucht, damit Leben gelingen kann, damit Leben aufblühen kann. Frieden ist die Atmosphäre, in der Fülle des Lebens wahrgenommen werden kann, erlebt werden kann, schon in dieser Welt. Das ist nicht nur, dass man nicht streitet. Das ist nicht nur, dass man keinen Krieg führt. Frieden ist etwas Göttliches. Und Jesus verspricht es schon für diese Zeit, für die Welt. Frieden. Und ich möchte einfach nur sagen, wir dürfen uns keinen Illusionen hingeben. Dieses Gut muss beschützt und verteidigt werden. Wie versucht der Böse alles zu tun, um den Frieden zu zerstören? Dass Spannungen entstehen, dann Beleidigungen, gegenseitige Verletzungen. In einem Augenblick, wo man es gar nicht will, sagt man plötzlich Dinge, die man nicht mehr zurücknehmen kann. Die sitzen so tief und zerstört ist es. Der Friede muss beschützt werden. Und mein ganzes Leben, mein ganzes Arbeiten, Bemühen in Russland, da merke ich immer, den Frieden zu schützen, kann man nur, wenn man bereit ist, alles einzustecken und immer wieder auf Maria zu schauen und sie zu bitten, dass er hilft, dass man jetzt nicht reagiert in einer Art von Strenge, in einer Art, dass man meint, menschlich müsste man den Frieden retten, sondern allein mit dieser Harmonie ihres unbefleckten Herzens. Wenn ich sehe, wie jeden Tag auf uns Herausforderungen, Angriffe, Dinge heranströmen, wo ich genau merke, jetzt geht's ums Eingemachte. Hier soll die Schule des Lebens zerstört werden. Hier soll ich mich von Menschen trennen. Hier ist es wirklich so, wenn ich jetzt da eine Entscheidung treffe, die menschlich ganz vernünftig wäre, dann verlieren wir unendlich viel. Frieden als etwas zu bewahren, wo Leben aufblühen kann, das muss man verteidigen mit einer Vorsicht, mit einer Aufmerksamkeit und mit einer Selbstlosigkeit. Das können wir uns rein menschlich nicht ganz erklären. Wir müssen es nur verstehen und dürfen uns da keinen Illusionen hingeben. Was wir zurzeit erleben in der Welt, das ist eine große Gefahr, auf allen Ebenen den Frieden zu verlieren. Und was unsere große Berufung ist, als Christen darauf zu antworten, die an den Frieden glauben, die dieses Gut im Herzen tragen und die immer nur eines tun, für den Frieden wirken. Für den Frieden wirken in der Versöhnung, im Verstehen, im Versuchen anzunehmen, in der Hingabe, in den Werken der Barmherzigkeit. Was Papst Franziskus leistet in dieser Hinsicht, ist unglaublich. Da wirft man ihm vor, er ist zu wenig streng gegen den Islam und so weiter. Er tut doch nur eines, wie ein heiliger Franziskus, wie jemand, der genau spürt, würde er jetzt ein Wort sagen gegen den Islam, Feuerwehr auf dem Dach von Indonesien bis zum letzten Dorf in Frankreich und überall würden sie anfangen, die Häuser der Christen und die Kirchen in Brand zu stecken. Er ist wie einer, der sich nicht einlässt, dass der Friede zerstört wird und der beschützt. Wir werden noch einmal sehen, die alle, die da so kritisch gegenüber unserem Papst eingestellt sind, weil er hier die Christen verraten hätte. Nein, er hat sie beschützt. Er hat den Frieden gerettet. Er baut mit seiner Art einen Schutzwall auf, den wir heute dringend brauchen. Wir wissen gar nicht, wie es schon aussehen würde, würde er nur ein Wort gegen den Islam sagen. Er sagt doch alles deutlich genug gegen Terroristen, gegen Extremismus, aber wehrt sich bei jedem Journalisten, der ihn zwingen will, das direkt mit dem Islam in Verbindung zu bringen. Das braucht nicht der Papst, das wissen alle. in welcher Weise Islam und Gewalt miteinander zusammenhängen. Das braucht nicht der Papst tun. Hier ist doch was anderes gefordert. Hier ist Weisheit gefordert. Hier ist gefordert ein Schutz. Hier ist gefordert, dass man sich keinen Illusionen hingibt. Er hat doch nicht die Aufgabe, jetzt einen interreligiösen Auseinandersetzung zu führen und den Islam zu analysieren. Und wir Christen, wir müssen dankbar sein und dürfen ihn da nicht in den Rücken fallen und ihn verurteilen. Wenn wir dieses Gut des Friedens sehen, das ist die Verheißung Christi schlechthin, und wenn es uns gelingt, in unserem Herzen den Frieden zu bewahren und auszustrahlen, dann wird der Teufel ein Eigentor schießen. Dann wird am Ende der liebe Gott durch unser Bemühen um den Frieden die Möglichkeit bekommen, aus all diesem Unheil, aus allem, was der Teufel anrichtet, aus diesem ganzen Durcheinander etwas auferstehen zu lassen, was ich einfach mit den Worten von Johannes Paul II. Bezeichne. Er sieht, sagt wie eine Ahnung, ein neues Missionszeitalter heraufdämmern. Das ist dieses erste Gut. Das zweite Gut, das ich benennen möchte, das ist die Freude am Leben. Heute sind wir so in der Gefahr, in eine Freudlosigkeit zu fallen, dass man keine Energie mehr hat für das Leben. Und selbst frömmste Menschen fallen in Depressionen. Die haben das ganze Leben gebetet und alles. Depression, Arzt gibt diese. Und dann sagt man, ja, geh zur Beichte, dann hast du, nein, das ist alles nicht so einfach. Und man kann nicht den Psychologen einfach nur so ersetzen. Das ist alles sehr einfach gesagt. Diese Art, wie heutzutage in Gefahr gerät, Energie zu finden, um das Leben zu meistern, Freude am Leben zu haben, so dass man sagt, wie dankbar bin ich, dass Gott mich geschaffen hat. Wie dankbar bin ich für diesen neuen Tag. Jeden Tag neu als Chance zu sehen. Ihr erinnert euch an dieses Wort von dem Alexander, Vater Erich. Wir haben doch keine Angst vor dem Sterben, wir haben doch Angst vor dem Leben. Da geht es genau um diese Sache. Die Freude am Leben zu erhalten, das ist kein Kinderspiel. Das ist eine Lebensaufgabe und da darf man sich wiederum keinen Illusionen hingeben. Da bedarf es eines Schutzes, da bedarf es einer Verteidigung. Und da muss man wieder fragen, wie können wir uns da schützen? Wie können wir denn diese Freude am Leben erhalten? Und da möchte ich sagen, Schwerter helfen da nichts. Auch ein Schwert vom Erzengel Michael hilft da nichts. Das, was die Seele braucht, ist Liebe. Das, was die Seele braucht, ist Licht. Und auch hier spüren wir wieder Schutz, die mütterliche Liebe Mariens. Wenn wir Kinder sehen, wenn da jemand zur Seite steht und an die Kinder glaubt und sie ermutigt, dann finden sie Kraft. Und wenn sie dieses Licht der Liebe nicht empfinden, dann verlieren sogar Kinder schon die Freude am Leben. Wir haben ein Mädchen, das ist groß gewachsen, die Milana, und hat eigentlich alles, was dazu gehört, dass man sich am Leben freuen kann. Und sie war auch jetzt auf dem Weltjugendtag mit dabei. Und man kann so mit ihr ganz gut reden. Und ich wundere mich immer, also die ist viel größer als ich und mit ihrem jungen Alter, 16 Jahre, schon so erwachsen, dass ich mir denke, die muss noch fest schauen, dass sie nicht auf Abwege gerät. Aber wenn man dann mit ihr über den Glauben spricht, sie macht alles mit und glaubt im Grunde genommen. Aber da ist immer die Versuchung im Herzen, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich lebe. Immer die Versuchung da, ich möchte eigentlich gar nicht leben. Immer so eine Versuchung. Und da spüre ich, hier ist ein Gut in Gefahr. Da gilt es, etwas zu beschützen. Da muss etwas verteidigt werden. Und da ist sie nicht die Einzige. Dann habe ich versucht, mit ihr ein bisschen zu sprechen, was denn der Sinn des Lebens ist. Dann sagt sie am Ende einfach nur, ja, ist schon gut. Und dann ist es gleich wieder woanders und Handy und oder irgendwas lenkt sie dann gleich wieder ab. Sie möchte das hören. Und oft kommt sie auch, und da merke ich genau, jetzt zum Beispiel am letzten Samstag, steht sie plötzlich vor der Türe und möchte mit mir am Vorabend Sonntag nach Jaiwa mitfahren und dort die Heilige Messe besuchen. Interessant. Da sucht sie dann plötzlich wieder so Kontakt, Nähe und auf der Suche. Aber die Verteidigung dieses Gutes, dass man nicht in Verzweiflung kommt. Ich habe von dem jungen Mann erzählt, der sich jetzt das Leben genommen hat. Dass man nicht in diese Verzweiflung fällt. Dass man nicht die Kraft verliert, das Leben weiterzumachen. Wir haben gar keine Vorstellung, wie viele Menschen in dieser Situation sind. Wie gefährdet die Menschheit ist. In meiner Seelsorge, das nimmt überhand, in Deutschland wie in Russland gleich. Überall immer mehr, dass Menschen mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen. Und ich spüre natürlich, das hängt schon ein bisschen zusammen, auch mit dem, was Kindheit bedeutet. Wisst ihr, wenn ein Kind unbeschwert aufwächst, wie die heilige Theresia vom Kinde Jesu, was sie da in ihrer Autobiografie schreibt, also so ein paradiesischer Zustand von Familienglück, von Harmonie, wie man da einander Freude gemacht hat, dass er das schon als 4-5-jähriges Mädchen so tief erlebt, das pflanzt in die Kinderherzen die Freude am Leben ein. Und da kann man sagen, was man will. Die Christa Mewis, diese Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche, die hat schon das Richtige erkannt. Wenn die Kinder in diesem frühen Alter nicht diesen Schutz durch die Eltern erfahren, wenn sie nicht hineinwachsen in diesen Dialog, ständiger Kommunikation mit der Mutter und auch mit dem Vater aufwachsen, das ist doch kein Wunder, dass der Mensch diese Freude am Leben nicht mit auf den Weg bekommt. Gott hat es doch so gefügt, dass ein kleines Kind nicht nach dem Sinn des Lebens fragt, sondern nur danach, was schön ist und was Freude macht. Und so kann man Kinder gut haben. Wir sind dann ein bisschen materialistisch und meinen, dem ein Computer vorgesetzt reicht schon. Oder dem ein Eis und alles, was es so gibt an Ablenkungen, das reicht schon. Das reicht eben nicht. Was ein Kind braucht, ist die Zuwendung in der Liebe und die Kommunikation, wenn sie die Mutter nicht geben kann. Wie schwer kann man das ersetzen? Das sehen wir bei unseren Kindern. Wir versuchen alles, aber man kann es eigentlich nie richtig ersetzen. Und darin sind die Wurzeln, was heute wie eine Epidemie alle erfasst, diese Art, in Depression zu verfallen. Und dann versucht man es zu überbrücken, zuerst mal mit diesen ganzen Hormonen, Adrenalin und so, dass man glaubt, darin findet man Freude am Leben. Und auf der anderen Seite dann die Psychopharmaka, von denen fast noch nie jemand wieder weggekommen ist. Das ist nicht die Lösung, das ist das Ende. Noch einmal, das ist sehr ernst zu nehmen. Und es ist nicht einfach nur eine nette Sprache. Freude am Leben, ein Gut. Da geht's um die Substanz. Da meine ich damit, dass ein Mensch überhaupt dankbar sein kann, dass er lebt und die Kraft findet, den nächsten Tag wieder froh und dankbar anzupacken. Das muss verteidigt und beschützt werden. Und als drittes Gut möchte ich einfach nur nennen, das ist das viel strapazierte Wort Freiheit. Wir wissen ja selber, wie das ist, womit ich in Russland jeden Tag kämpfe. Das ist auf der einen Seite die Abhängigkeit von Alkohol und Drogen zeigt, wie schnell der Mensch in eine Sucht gerät. Jetzt hatte ich wieder einen Jungen, so verrückt, der Teufel weiß ja, wie er es macht. Hatte er nur 200 Rubel, da sollte er irgendwas kaufen. Und dann hat er mit 100 Rubeln in einem Spielautomaten gespielt und 1000 Rubel gewonnen. Wie verflixt. Natürlich hat er jetzt wieder angefangen zu spielen, weil er meint, da kommt was raus und verliert wieder alles. Das sind Süchte, das ist unglaublich. Und auf der anderen Seite sind die Süchte ja oft nur der Ausdruck davon, dass einem Kind oder einem Menschen etwas gefehlt hat. was er gebraucht hätte. Und da ist es wieder auch so, diese Zuwendung. Aber diese Süchte gibt es ja in jeder Richtung. Diese drei Richtungen, Besitz, der ganze Materialismus, dass man hechelt und nachrennt und alles Mögliche, nur um das noch zu besitzen, weil man glaubt, das braucht man. Und man wird hier abhängig und verliert die Freiheit. Die Freiheit zu sagen, das brauche ich gar nicht. Da geben wir doch einfach dieses Geschäft auf. Jetzt haben wir von da und da Einkommen, das reicht uns, da können wir leben. Und alles wäre gelöst, wisst ihr? Und dann ist man abhängig von diesen Dingen. Ja, da habe ich schon das investiert und meine Ideen und der Stolz und alles kommt da zusammen. Aber letztlich ist es eine Abhängigkeit von den materiellen Dingen, von Besitz, die uns die der uns die Freiheit nimmt. Und die Sache natürlich auch, die Sucht nach der Lust, die sexuelle Befriedigung und die Abhängigkeit in dieser ganzen Sphäre nimmt den Menschen die Freiheit. Und wir müssen sehen, dass es diese Dinge die ersten sind, die uns zu Sklaven machen und uns unfrei machen, auch unfrei in der Beziehung zu Gott, wirklich ergeben in den Willen Gottes, in die Beziehung mit Gott einzutreten und vollkommen frei zu Gott Ja zu sagen, ohne diese Einschränkungen. Dieses Schauen auf Gott in Freiheit. Immer mehr gerät diese Art von Freiheit in Gefahr. Und heutzutage, gell, scheint es mir so, dass unsere Gesellschaft so viel von Freiheit redet, aber im Prinzip ein Joch auferlegt, was uns so unfrei macht, wie wir noch gar nie waren. Das eine ist diese Abhängigkeit von unserem ganzen materialistischen System bis hin zu dieser Spaßkultur mit dieser ganzen Befriedigung von Leidenschaften. Und auf der anderen Seite dann kommt von außen her der ganze Terrorismus und alles wird jetzt so hochgespielt, dass man das eigentlich nur noch hernimmt als Vorwand, den Menschen vollkommen zu überwachen und zu durchleuchten, um deiner eigenen Sicherheit willen. Und man hat den Menschen bereits so weit, dass alle einverstanden sind. Lieber werde ich bewacht von morgens bis abend und jeder Buchstabe und jeder Schritt, nur damit man vielleicht draufkommt, welcher Terrorist mich töten wollte. So schnell sind wir bereit, die Freiheit einfach herzugeben. Und diese ganze Politik, das hat nicht nur ein Mensch ausgedacht. Und da braucht man nicht irgendwelche Zirkel, die vielleicht tatsächlich ihre Pläne haben, wie diese Bilder-Dings da, wie heißen sie, ich weiß es nicht. Ja, hier geht es wieder um einen Angriff, der ist ernster zu sehen, einen globalen Angriff auf dieses Gut des Menschen. Und diese drei Dinge zusammen. Auf der einen Seite zuerst mal der Friede, Atmosphäre, in der Leben aufblühen kann. Dann Freude am Leben, die Kraft finden, dankbar zu sein, dass man lebt. Und das Dritte, die Freiheit als Persönlichkeit, als Person, frei zu bleiben für Beziehungen. Da möchte ich am Ende ein kleines Bild, wieder ein Ereignis aus der Bibel nehmen, damit wir das ein bisschen verstehen können. Da zieht das Volk Israel aus der Wüste heraus und Amalek, dieses Volk, startet den Angriff. Israel muss beschützt werden. Mose wendet sich an Gott. Dann sagt er zu seinen Leuten, Josua, verteidigt das Volk. Ich gehe mit meinem Stab auf den Berg, auf diesen Hügel und von diesem Gipfel des Hügels schaue ich dann darunter. Also macht er, nimmt den Gottesstab mit, aber der Gottesstab allein hilft nicht, wie beim Roten Meer einfach nur ausstrecken oder auf den Felsen zu schlagen und Wasser läuft raus. Nein, er muss anfangen zu beten. Und dann betet er und dann machen sie doch diese Erfahrung. In dem Augenblick, wo er aufhört zu beten, Amalek ist stärker. Wenn er betet, ist Israel geschützt. Amalek kann nichts anhaben, dem Volk Israel. Bis er dann den Stein im Unterschied, dass er sich setzen kann, also die Hände hochhalten und so weiter. Und Mose hält durch, bis Israel gesiegt hat und die Gefahr gebannt ist. Ich möchte euch nur sagen, für mich in unserer heutigen Zeit ist Maria unser Moses. Nicht auf dem Hügel, sondern ganz oben auf dem Berg im Himmel. Und sie wird nicht müde, sie betet und sie betet dafür, dass wir beschützt werden, dass wir diese Güter erhalten können. Und ob das der Rosenkranz ist, den man manchmal vergleicht mit der Davidsschleuder, wie der kleine David den Goliath besiegt hat, so sind wir mit dem Rosenkranz stärker als der Teufel. Mit seinen Angriffen kann er uns nichts anhaben. Warum? Maria betet für uns. Die ist da oben mit erhobenen Händen und betet für uns. Um dieses Gebetes willen kann der Teufel uns nicht anrühren. Und so ähnlich dürfen wir auch sehen, die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Es ist eigentlich so, dass wir sagen, Maria, ich bete. Ich versuche fest zu beten, Rosenkranz. Aber die Garantie, dass es wirklich ein ununterbrochenes Gebet ist, das ist dein Gebet. Und ich mache einfach nur ein bisschen den Anfang, bring zum Ausdruck, dass ich auf dein Gebet vertraue und dein Gebet brauche und dieses Gebet annehme. Und vielleicht hat Valeri genau dieses Geheimnis entdecken dürfen. Der Valeri, der da in der Anbetung saß und mir dieses Büchlein gezeigt hat, nichts hat geholfen. Wie ein Kätzchen hat er die Augen zu. Und jetzt ist er berührt von der Liebe Mariens und da öffnet sich das Geheimnis Gottes. Wir hier in der Welt brauchen nicht einfach nur die Liebe Gottes, damit es unserer Seele gut tut. Wir stehen im Kampf. Wir brauchen den Schutz. Und die schönsten, wertvollsten Güter müssen verteidigt werden. Und Gott möchte es tun durch die mütterliche Liebe Mariens.